Willkommen beim Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Offenburg. Ihr hört hier die inspirierenden Impulse vom Sonntag für den Alltag. Weitere Informationen über uns als Gemeinde, unsere Veranstaltungen und alles, was uns wichtig ist, findet ihr unter www.feg-offenburg.de. Für aktuelle Informationen abonniert einfach unseren Newsletter oder noch besser, kommt vorbei. Und jetzt geht's los mit den frischen Impulsen aus der Predigt.
Amen. Es ist schön, wenn man die Lieder kennt, dann fühlt man sich gleich zu Hause. Wunderbar. Jasmin, du hast vorhin gesagt, wer dich kennt. Wer mich kennt, der weiß, dass ich bei den Predigten öfters mal Bibelstellen benutze. Und ich sage es euch einfach, weil ihr mich nicht kennt. Also von daher, bitte schmeißt nicht mit eurer Bibel nach mir oder mit dem Handy. Ertragt es einfach. Ich finde einfach, das Beste an der Predigt ist Gottes Wort, oder? Schön, ihr nickt alle. Also ich freue mich. Wunderbar. Predigtthema heißt Aufrichten, Kopf hoch. Und der Predigttext, den seht ihr jetzt auch, ja wunderbar, gleich in Lukas 21, Vers 28, da sagt unser Herr Jesus, wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Hebt den Blick, Kopf hoch. Also das Kopf hoch, das kenne ich eigentlich ganz gut aus meiner Kindheit. Wir hatten ein Haus am Waldrand und hinten dran war ein großer Steinbruch. Und wir Kinder hatten nichts anderes zu tun, als immer in diesem Steinbruch zu spielen. Die Mutter wollte das eigentlich nicht, aber wir haben da unsere Höhle gebaut und es kam, wie es kommen musste. Wir kamen öfters nach Hause mit aufgeschlagenen, blutigen Knien und Ellenbogen. Und dann hat die Mutter uns einen Klaps gegeben und hat gesagt, Kopf hoch, es wird schon. Wenn es nicht allzu schlimm war, hat sie ein Pflaster geholt. Aber deswegen kenne ich das. Also das heißt einfach, das ist ein aufmunternder Zuspruch, wenn es eben mal nicht so läuft. Wenn wir vielleicht verzweifelt sind, wenn wir traurig sind. Ja, lass dich nicht entmutigen, lass den Kopf nicht hängen, das heißt es. Wenn all das anfängt, ja, was ist hier gemeint? Was meint Jesus damit, wenn all das anfängt? Die Jünger, die seine Freunde, die haben ihm eine Frage gestellt in Vers 7. Die fragen ihn, Lehrer, wann wird das geschehen und woran können wir erkennen, dass es soweit ist? Also Jesus hat sie unterwiesen über die Endzeit, genauer, er hat sie unterwiesen über die Zeichen der Endzeit. Er hat ihnen keinen Zeitpunkt und auch keinen Zeitraum genannt, sondern er hat gesagt, wenn all das anfängt, und dann nennt er ihnen eben gewisse Dinge, die passieren, gewisse Ereignisse, die eben dann geschehen. Ereignisse der Endzeit. Genau. Jesus spricht dabei von Verführung der Gläubigen. Er spricht von Kriegen, von Kriegsgerichten, von Naturkatastrophen, Christenverfolgung. Er spricht von Krankheiten, Hungersnöten und so weiter. Ihr kennt diesen Text, lest den mal nach. Ich lese es nicht alles vor, aber das sind so die Kernpunkte, die er nennt. Und er schließt diese Unterweisung mit einer ganz starken Ermutigung ab. Er sagt dann, wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf. Dann schaut nach oben, richtet den Blick nach oben, eure Erlösung kommt, eure Erlösung ist nahe. Viele Christen glauben, und ich bin auch überzeugt davon, dass wir heute und dass wir schon länger in dieser Zeit leben, die Jesus benennt, wenn all das anfängt. Vielleicht glaubt ihr das auch, vielleicht kriegt ihr das auch mit und erfahrt es. Und wenn das so ist, ja, wenn es so ist, dann ist es doch ganz gut, wenn wir eine Antwort suchen auf die Frage und auch finden, wie verhalten wir uns denn in dieser Zeit, wenn alles anfängt? Wie verhalten wir uns? Nochmal, was meint Jesus damit, wenn er sagt, richtet euch auf und schaut nach oben? Ich denke, er sagt einfach, lasst euch nicht ermutigen, Leute, wenn gewisse Dinge passieren, wenn die Dinge kommen, die ich euch ja, aufgezeigt habe. Lasst euch nicht von eurem Weg abbringen als Christen, als Gemeinde, wenn all das anfängt, sondern ja, lasst den Kopf nicht hängen, Kopf hoch. Genau, ja, leichter gesagt als getan, oder? Was können wir tun? David stellt diese Frage auch interessanterweise im Psalm 11. Da fragt er nämlich im Vers 3, das ist die nächste Folie, wenn Recht und Ordnung erschüttert sind, die Technik ist super bei euch, wunderbar, klasse, klappt wunderbar, wir haben uns nicht abgestimmt, aber es klappt wunderbar. Wenn Recht und Ordnung erschüttert sind, was kann der Gerechte dann noch tun? Ich denke, das ist auch diese Frage, die richtet sich auch an uns, was kann der Gerechte, was können wir dann tun, wenn wir Menschen sind, wenn wir Gläubige sind, für die einfach das Wort Gottes wichtig ist und wenn wir einfach dieses Wort Gottes auch als existenziell ansehen. Was können wir ausrichten? Können wir überhaupt? was ausrichten und bewirken, wenn die Fundamente, wenn die Grundpfeiler unserer Gesellschaft, unseres Lebens erschüttert werden. Hartes Wort, oder? Aber Grundpfeiler, was sind das? Ich denke, das ist Ehe, Familie, die von Gott, das von Gott geschenkte Modell der Gemeinschaft von Mann und Frau zum Beispiel, ist damit gemeint, wird derzeit massiv in Frage gestellt. Frieden. Der Frieden war für Jahrzehnte eine Grundordnung, die wir hatten. Ja, wunderbar. Und wir brauchen nicht nur in die Ukraine schauen oder nach Israel, auf der ganzen Welt brodelt es überall. Gibt es eben diese Herde, Kriegsherde, wenn wir unsere Umwelt anschauen, die Vernichtung von Urwäldern, die wir zum Leben dringend brauchen. Zunehmende Völkerwanderung von Afrika, Asien nach Europa und unser Privatleben. Ich denke mal, der gläserne Mensch ist heute Realität. In Offenburg nicht, oder? Doch, auch, ne? Okay. Ja, genau. Und das sind Dinge, die anfangen zu geschehen, von denen Jesus in unserem Text spricht. Jesus spricht hier von seiner Wiederkunft. Jesus spricht davon, dass er wiederkommt. Er kommt wieder. Aber bevor Jesus wiederkommt, passieren genau diese Dinge, die er eben hier anzeigt und aufzeigt, die er ankündigt. Das geht voraus und alles, was wir heute so sehen, das muss auch passieren. Weil danach, erst danach, kommt das, auf das wir uns alle so freuen. Da kommt dieses wunderbare, herrliche Friedensreich Gottes, nachdem wir uns alle sehen. Aber wie gesagt, bevor es kommt, muss von Gott her noch einiges geklärt werden. Es muss die Wahrheit über diese Welt ans Licht kommen. Nochmal Psalm 11, Vers 4. David bestätigt es auch. Er sagt doch, der Herr ist in seinem heiligen Tempel und herrscht noch immer vom Himmel aus. Er sieht alles und er prüft die Menschen auf Erden. Du, das heißt einfach, es muss alles auf den Tisch kommen, was Paulus mal das Geheimnis der Gesetzlosigkeit nennt. Und das meint eben all das Böse, zu dem der Mensch fähig ist, in seiner ganzen Tiefe, in seiner ganzen Hemmungslosigkeit. Und ich denke, das sehen wir in unserer Zeit immer deutlicher und immer klarer. Ihr Lieben, ich will euch keine Angst machen. Und das kann ich auch gar nicht, ja, weil ihr die Bibel kennt. Aber eine der häufigsten Aussagen in der Bibel ist die Wiederkunft Jesu. Aber was genauso oft in der Bibel auch drin steht, ist, dass wir uns freuen sollen. Wir dürfen uns alle Zeit freuen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Egal, wie es um uns herum aussieht, wenn es auch brodelt und macht, ja, die Freude ist unsere Stärke. Freut euch, sagt Paulus immer wieder. Ja, bleibt dran in der Freude. Genau. Aber ich denke, wir sind auch Realisten. Du hast es vorhin gefragt. Wir sind beides Träumer, aber wir sind auch Realisten. Das bedeutet doch auch einfach, dass wir die Zeichen der Zeit, dass wir die auch sehen, dass wir die nicht einfach so ignorieren und links liegen lassen. Ich denke, wir dürfen uns keinen falschen Illusionen hingeben. Es wird noch schwieriger werden. Ich glaube, dazu braucht man kein Prophet sein. Der Fürst dieser Welt, das sagt uns die Bibel ganz klar, der will diese Welt, der möchte die Gläubigen, der möchte Israel verwirren, durcheinander bringen und aus dem Weg haben. Und weil Jesus das wusste und weil er das weiß, darum will er seine Gemeinde und darum will er uns mit diesen Worten ermutigen, ja, wenn das alles anfängt. Jesus fordert uns auf, Leute, wenn ihr diese Dinge wahrnehmt, dann haltet euch bereit, dann Kopf hoch, ja, dann seid bereit für was? Dass er wiederkommt, dass Jesus wiederkommt und damit auch die Erlösung, unsere Erlösung von all diesen Dingen. Jesus wird kommen. Wir haben es vorhin gesungen. Vielen Dank. Und er wird den ersehnten weltweiten Frieden bringen. Und er wird Gottes Plan für diese Welt und für die Gemeinde Jesu vollenden. Er wird es ans Ziel bringen. Aber wie gesagt, dazu gehört eben auch, dass vorher das Gericht Gottes kommt. Gott wird Stellung beziehen zu dem, was in dieser Welt läuft oder was in dieser Welt eben nicht läuft. Aber wir brauchen uns überhaupt keine Sorgen zu machen, dass einzelne Menschen, Diktatoren, Organisationen, ja, Diktaturen, Regierungen, die heute so viel Not und Leid über diese Welt bringen, dass die einfach so durchkommen. Ich reg mich manchmal auf, wenn ich die Nachrichten sehe. Kennt ihr das vielleicht? Dann, ja. Und dann sagt meine Frau, du bist doch Christ. Komm, wir beten erstmal so. Aber ich kann mich da herrlich aufregen drüber. Aber es ist doch so, diese Menschen und diese Organisationen, die werden von Gott zur Verantwortung gezogen, nicht von uns. Und Jesus kommt zuerst als Richter und dann kommt er als der Friedefürst. Und jetzt nochmal die Frage an euch, was ist mit uns und was können wir tun? Was kann mit David der Gerechte tun? Wie sollen wir uns verhalten, wenn all das eintrifft oder zutrifft, was Jesus vorausgesagt hat, wenn wir all das sehen, erkennen und auch einordnen? Was meint ihr? Was können wir tun? Ich mache euch mal ein paar Vorschläge. Wenn ihr die gut findet, könnt ihr die Hand heben. Wir können in Offenburg auf die Straße gehen und demonstrieren für Frieden und Tierwohl. Okay, gut, war nix. Wir können Umweltaktivisten werden. Also ich sehe schon, ihr seid nicht so leicht hinzukriegen. Wir können Petitionen schreiben an die Politiker oder wir können eine neue christliche Partei gründen. Okay, also dann muss ich mir was anderes überlegen. Also wenn wir in die Bibel schauen, Jesus, Petrus, Paulus, Johannes, die haben das auch alles nicht getan. Ja? Ich glaube, das ist nicht der Plan, den Gott für uns hat. Natürlich dürfen wir dankbar sein für Menschen, die sich engagieren, für aktive Menschen, die sich kümmern. Aber unser Job ist das nicht. Da bin ich ganz eurer Meinung. Was ist unser Job? Beten. Ja, genau, zum einen beten. Matthäus 6, Vers 33. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Das heißt, unser Job ist es, dass wir uns zuerst auf Gottes Reich ausrichten, dass wir zuerst danach schauen. Alles andere ist Gottes Sache, um alles andere kümmert er sich. Und dann haben wir noch eine wunderbare Verheißung. Und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Wollen wir das? Jetzt seid ihr dabei. Okay, super. Das freut mich. Paulus drückt es ähnlich aus in Kolosser 3, Vers 2. Sagt er, richtet eure Herzen auf das, was im Himmel ist. Nicht auf das, was auf der Erde geht, ist passiert oder auf der Welt. Das macht Gott. Warum ist es so? Das ist so, weil wir doch zu Jesus gehören, oder? Weil wir doch zum Reich Gottes gehören, zur Familie Gottes gehören. Darum ist es so. Ihr Lieben, ich finde, das alles zeigt uns doch etwas. Alles. Was ist alles? Ich wollte nur gucken, ob ihr aufpasst. Alles ist alles. Okay, genau. Alles, was auf dieser Erde geschieht, auch diese Zeichen, die Jesus genannt hat, die gehören zu Gottes Plan. Die gehören zu Gottes Aktionsplan. Früher sagte man Heilsplan für diese Welt. Das gehört dazu. Die sind in seinem Aktionsplan enthalten. Das ist so wichtig zu wissen, dass wir eben all das, was geschieht, auch richtig einordnen können. Es ist so gut, dass wir wissen, Gott hat und wird niemals die Kontrolle über diese Welt verlieren. Es entgleitet ihm nichts, auch wenn wir manchmal meinen, wir müssten ihm da ein bisschen nachhelfen, müssten ein bisschen unterstützen. Aber es gehört eben auch, ich wiederhole es nochmal, es gehört auch zum Plan Gottes dazu, dass das Böse ans Licht kommt, dass es erkennbar wird, dass es deutlich wird. Auch das ist eben Teil von Gottes Rettungsplan. Und deshalb sollen wir es auch seine Sache sein lassen. Wir brauchen uns nicht einzumischen. Gott hat andere Arbeit für uns. Eins, davon haben wir schon gehört, gerade eben, beten. Ja? Petrus, 1. Petrus 4, einige Verse aus 1. Petrus 4. Das Ende der Welt kommt bald, seid deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Und Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig die Gnade Gottes ist. Also Petrus möchte uns hier keinen Druck machen. Ihr müsst beten, ihr müsst das machen oder so. Und ich glaube, Petrus will einfach unseren Glauben stärken und er möchte die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu in uns wachhalten und stärken. Das Erste, was Petrus uns sagt, seid besonnen, seid nüchtern und seid klar zum Gebet. Mit Gebet fängt alles an und vom griechischen Text her heißt es eigentlich hinein ins Gebet. Also nicht so ein bisschen beten, sondern mit Schwung, mit Elan, mit Volldampf ins Gebet rein. Das ist so das, was Petrus meint. Im ersten Punkt, den Petrus nennt, im Gebet dranbleiben, wach bleiben. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, bei euch klappt es gut, aber wenn ich so nach Freiburg gucke, bei uns, da hängen wir manchmal ganz schön durch. Ja? Das fällt uns schwer. Gebet fällt uns schwer. Wie oft nehmen wir uns vor, wir beten für diese Sache jetzt. Jawohl, wir treffen uns, wir beten dafür. Ja, und dann wissen wir auch, das Gebet der Gemeinde ist so gut, so wichtig, so wirksam. Wir haben als Kinder Gottes Zugang zum Thron der Gnade. Das wissen wir alles. Und doch ist das Gebet auch so angefochten. So schwierig. Wie schnell werden wir müde und schlafen ein, geistlich, und interessieren uns vielleicht auf einmal wieder für ganz, ganz andere Dinge. Und denke ich, es ist so gut, deswegen bin ich heute Morgen auch da. Lasst uns doch gegenseitig ermutigen. Hey Leute, lasst uns beten. Jesus, komm bald. Lasst uns dafür beten und dafür beten. In der Zweierschaft, im Hauskreis, in der Jugendgruppe, in der Gemeinde, zu Hause. Lasst uns beten. Halte den Kopf oben. Ja, behalte den Kopf frei fürs Gebet und auch den Terminkalender frei halten fürs Gebet. Ich muss sagen, wenn ich eins gelernt habe die letzten Jahre, dann, dass es so wichtig ist, dass man die Gebetszeit, dass man auch dafür einen Termin setzt im Kalender. Sonst funktioniert es eben nicht. Ja? Ich habe einen Freund, der Karl-Heinz heißt, und wir treffen uns jeden Montagabend um 7 Uhr zum Gebet. 19 Uhr beten wir miteinander. Und es steht bei mir drin. Ja? Und wenn es mal am Montag nicht klappt, dann aber spätestens am Dienstag. Es ist so wichtig, dass wir das wirklich auch planen, dass der Outlook-Kalender auch hier mithilft. So wichtig, dass wir beten, damit wir uns eben nicht von all dem, was so auf uns einschwirrt, was wir alles so erfahren und mitkriegen, dass wir uns davon nicht ablenken lassen, nicht durcheinander bringen lassen. Wenn ich manchmal so im Internet bin, dann klicke ich eine Sache an, dann lese ich das durch, ah, da ist ja auch noch was, und dann das nächste, und dann sind 2 Stunden rum, wo ich eigentlich hätte beten können. Ja. Ja, betet, damit wir den Blick fürs Wesentliche behalten. Für was kann man beten? Ihr könnt für uns in Freiburg beten, wir haben es nötig. Ihr könnt beten für die Politiker, für den Matthias als Pastor, für, genau, so viele Dinge kann man beten. Verfolgte Christen, christliche Lehrer. Ja, ich denke, es gibt so viele Dinge, für die man beten kann. Und wisst ihr, wenn wir beten, mir geht es immer so, dann wird es einfach klar, Jesus hat alles im Griff. Es ist alles wunderbar. Ja. Ich habe oftmals dieses Bild vor Augen, als die Jünger auf dem See gefahren sind mit dem Boot, und dann kommt dieser Sturm und ja, da geht die Post ab und dann kommt Jesus. Die Jünger schreien zu Jesus, sie schreien und rufen, ist ja auch eine Form von Gebet, schreien. Und Jesus kommt und es beruhigt sich alles. Und ich finde es so schön, dann heißt es an einer Stelle, und Jesus brachte sie dahin, wo sie hin wollten. Wo wollen wir hin? Zu Jesus. Ja, zu Gott. Und da bringt er uns hin, in seine Gegenwart, in seine Stille. Das ist das Erste, was wir tun sollen. Und ihr Lieben, ganz ernst, wenn wir nicht beten, wer tut es denn dann? Also, mit Volldampf, das Gebet. Und das Zweite, was Petrus schreibt, vor allen Dingen das Wichtigste, habt einander lieb. Ich habe das nie verstanden, warum erst das Gebet kommt und dann sagt Petrus, dann aber vor allen Dingen an zweiter Stelle. Aber ich glaube, das eine bewirkt das andere. Gebet führt dahin. Das habe ich so die letzten Tage, kam mir so der Gedanke, dass Gebet dazu führt, dass wir uns lieben können, dass wir uns lieb haben können. Liebt einander. Weil nur so könnt ihr euch gegenseitig ertragen. Nee, das steht da nicht, das stimmt auch nicht, ist auch nicht gemeint. Aber die Liebe hilft uns einfach, dass wir uns, ja, trotz unserer Schwächen und Fehler, die wir alle haben, dass wir uns annehmen können, dass wir uns so sehen können, wie Gott uns sieht, wie Gott mich sieht. Keiner, also in Freiburg ist es so, keiner ist besser als der andere, auch wenn ich vielleicht mal manchmal anderer Meinung bin, aber ich finde es so wichtig, dass wir gerade in diesen Zeiten zusammenstehen, dass wir zusammenhalten, dass wir eins sind. Und es geht eben nur, wenn wir Gott, wenn wir das Göttliche auch beim anderen erkennen, die Liebe Gottes im anderen sehen. Das ist so, so wichtig, ja. Und es geht eben nur, wenn wir uns gegenseitig so sehen, wie Gott uns sieht. Wertvoll, einmalig, geliebt, erlöst. Kind Gottes, da könnte man in Schwärmen kommen, oder? Was wir alles sind. Petrus sagt mal zu unserer Stellung, er sagt, ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, ihr seid Gottes heiliges Volk, ihr seid sein persönliches Eigentum. Ich könnte jetzt aufhören. Aber jeder von uns ist es, jeder von uns, auch wenn er seine Macken und seine Fehler hat. Und Petrus schreibt auch beständig. Also nicht nur am Sonntag. Er sagt, beständig sollen wir in dieser Haltung bleiben. Jetzt sagst du vielleicht, naja, also das ist schon ganz schön viel verlangt, oder? Wie geht denn das? Ja? Du, es geht. Es geht, sonst wäre Römer 5, Vers 5 falsch. Wisst ihr, was da steht? Dort steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das war die Elberfelder Übersetzung. Ich finde die einfach treffend und sehr gut. Es geht, ja. Und Jesus sagt es ganz einfach mit 4 Worten, bleibt in meiner Liebe. Ja. Und es geht auch. Noch eine Sache, die ich auch in Freiburg ab und zu mal sehe, auch das ist bei euch bestimmt kein Thema. Ja, und ich erlebe es auch manchmal bei mir und ich muss dann immer wieder Buße tun. Wie reden wir Christen übereinander? Ich finde es manchmal so erschreckend, wenn wir in dieser Stellung, die wir vorhin gehört haben, eine königliche Priesterschaft, und wenn wir dann schlecht übereinander reden, ich sag's mal so. Vor einigen Wochen ging es durch die Presse, der russische Geheimdienst hat deutsche Offiziere abgehört, die haben sich unterhalten über das Thema Taurus-Lieferung. Und die russische Presse und die Medien, die haben das ausgeschlachtet, die haben sich gefreut, da haben sie was gehabt, ja, wo sie Spaß dran hatten dann und dass sie ausschlachten konnten. Und wisst ihr, der Teufel hat auch einen Geheimdienst und er hört uns genau zu und es freut ihn, wenn wir schlecht übereinander reden. Das findet er absolut gut. Ja, dann hat er was er ausschlachten kann. Sagt er, schau mal, dieser Fred aus Freiburg, ja, wie der sich benimmt, wie der über seine Geschwister redet. Ja. Nein, das machen wir nicht, wir segnen uns. Wir reden gut zueinander und wir reden gut übereinander. Liebt einander, das ist das Wichtigste. Zuerst schreibt Petrus auch unter uns Christen. Das finde ich auch eine ganz interessante Stelle. Und die anderen, die nicht zur Gemeinde gehören, sollen wir die nicht lieben? Was meint ihr? Klar, natürlich sollen wir die auch lieben. Wir wollen sie ja für Jesus gewinnen. Und dennoch schreibt Petrus zuerst liebt euch in der Gemeinde, liebt einander. Und warum ist es so? Du, weil die wir für Jesus gewinnen wollen, weil die uns genau anschauen. Die schauen genau zu, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns verhalten. Und wenn sie diese Liebe bei uns sehen, dann brauchen wir gar nicht mehr viel zu erzählen. Dann kommen sie zu uns. Bei mir war das so, als ich vor über 30 Jahren so die ersten Schritte zum Glauben hingemacht habe. Da bin ich in eine evangelische Gemeinde gegangen, Landeskirche. Und da waren so 2, 3 Leute und die hatten was. Und die hatten was und das fand ich so toll. Die Art und Weise, wie die miteinander umgegangen sind. Die Liebe, die zueinander hatten. Und da ist bei mir so im Herzen der Wunsch gewachsen, boah, das möchte ich auch haben. Ja, das möchte ich haben. Das hat dann nach und nach dazu geführt, dass er mich gefunden hat. So rum war es. Genau. Und dazu einander zu lieben, dazu gehört auch der dritte Punkt, den Petrus erwähnt, nämlich, dass jeder von uns in der Gemeinde den Platz einnimmt, den Gott für ihn vorgesehen hat. Jeder soll dem anderen mit den Gaben dienen, die Gott ihm gegeben hat. Ich frage mal, hast du eine Begabung von Gott bekommen? Falsche Frage, oder? Gut, alles klar, sind wir uns einig. Natürlich hast du, natürlich habe ich, natürlich ist jeder von uns befähigt, sich in die Gemeinde einzubringen, mit seiner von Gott gegebenen Begabung, um einfach der Gemeinde zu helfen, um der Gemeinde zu dienen. Gott hat mal zu mir gesagt, meine Aufgabe ist es, dass die Gemeinde schön ist. Das habe ich mir gemerkt, das vergesse ich nie. Einfach mitzuhelfen, dass die Gemeinde schön ist. Jeder ist wichtig, jeder wird gebraucht. Wisst ihr, wenn wir zur Gemeinde gehören, wenn wir zum Haus Gottes gehören, dann sind wir nicht einfach nur so dabei. Das geht nicht. Ja, sondern wir werden mit unseren Gaben in den Dienst genommen füreinander. Petrus sagt dazu, als lebendige Bausteine im Haus Gottes. Also bringt euch ein. Und wisst ihr, Gott ist der Bauherr der Gemeinde. Und wenn Gott uns an die Arbeit schickt, dann gibt er uns auch die passende Ausrüstung dazu. Ich weiß nicht, ob es in Offenburg hier eine Baufirma gibt, aber wenn es eine gibt und die haben ein großes Bauprojekt vor sich, dann sagt der Chef der Firma, pass auf, wir haben hier Polier, wir haben Bauarbeiter, wir haben Fensterbauer, keine Ahnung, was es da alles gibt. Und dann schickt er die nicht mit leeren Händen dahin, das Ding zu bauen, sondern er gibt ihnen das, was sie brauchen. Und ich durfte schon bei 2 Gemeindegründungen dabei sein, kleine Gemeinden, völlig unterschiedliche Gemeinden. Aber Ich habe immer wieder gestaunt, dass Gott genau die Gaben gegeben hat, die an diesem Ort und für diese Gemeinde notwendig waren. Wir haben einen großen Gott und wie gesagt, er gibt alles. Es ist einfach wichtig, dass wir von unserer Befähigung wissen, dass wir Gott dafür danken und an die Arbeit gehen. Kopf hoch und an die Arbeit. Nochmal, könnt ihr noch? Schön. Nochmal zu unserem Predigtvers. Lukas 21. In manchen Bibelübersetzungen steht hier, statt richtet auf, steht hier blickt auf und schaut nach oben. Aber das ist eigentlich nicht ganz richtig. Vom Grundtext her steht hier, richtet euch auf und schaut nach oben. Das sind also zwei Aktionen, die Jesus hier anführt. Aufrichten und Kopf hoch. Also nicht nur so nach oben schauen. Und aufrichten, so wie die gekrümmte Frau aus Lukas 13. Ihr wisst es, diese Frau war 18 Jahre lang nicht in der Lage, gerade zu stehen oder zu laufen. Das heißt, sie war völlig unfähig, sich aufzurichten. Und dann passiert etwas Wunderschönes. Jesus kommt zu ihr und sagt zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Krankheit. Du bist gelöst von deiner Schwachheit. Und er berührt sie und sie ist geheilt. Und sie kann wieder gerade stehen und laufen. Und sie verherrlicht Gott, heißt es. Sie freut sich. Wow, was ist da passiert? Das klären wir gleich, aber zunächst mal schauen wir noch mal auf diese bemitleidenswerte Frau. Sie war so schwach und so krank, dass sie sich nicht aufrichten konnte. Sie war, es heißt dort, sie war völlig zusammengekrümmt. Jetzt frage ich euch, wenn das so war, wohin ging der Blick dieser Frau? Nach unten, auf den Boden. Und was sie da gesehen hat, das war nichts Schönes. Ja, nichts Gutes, nichts Schönes. Ich glaube, das können wir uns ganz gut vorstellen. Ihr Lieben, wie oft richtet sich unser Blick und mein Blick nach unten, auf die negativen Dinge. Die Rente steigt nicht mehr. Der Fußball in Deutschland, den kann man ja auch nicht mehr angucken. Und die Inflation wird immer höher. Und die Politiker, für die beten wir natürlich, ganz klar. Ja, aber es ist oft so, dass wir so die negativen Dinge sehen und dann sind wir innerlich, geistlich oft so fixiert, so zusammengekrümmt. Wie diese Frau. Ja, wir können gar nicht mehr geradeaus denken, wir können nicht mehr klar denken und wir haben gar nicht mehr im Blick, wer wir sind und was wir von Gott alles bekommen haben, was er uns alles geschenkt hat und was er noch alles Gutes für uns tun wird. Ja, geschweige denn, dass wir uns freuen darüber, dass wir danken und dass wir Gott loben und preisen. Klar, wir laufen nicht blind durch die Welt, das habe ich schon gesagt, aber wir sehen das alles, aber wir dürfen uns von diesen Dingen nicht beherrschen lassen. Wir dürfen uns nicht krank machen lassen. Sie dürfen keine Macht über uns haben. Jesus begegnet dieser Frau und er sagt, du bist erlöst, du bist gelöst, du bist frei von deiner Schwachheit. Und er legt ihr die Hände auf und sie richtet sich auf und sie wird gerade. Das Wort, das hier im Griechischen steht, anakypto, das bedeutet aufrichten, gerade werden. Und genau dieses Wort benutzt Jesus auch in unserem Bibeltext Lukas 21. Aufrichten, richtet euch auf, schaut nach oben, weil eure Erlösung nahe ist. Aufrichten, nach oben schauen, die Erlösung von all dem erwarten. Darum geht es Jesus und dafür macht er uns Mut. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und sonst nirgends her. Und ihr Lieben, Gott hat uns nicht einen Geist der Schwachheit gegeben und der Krankheit, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wir brauchen diesen Geist der Kraft. Wir brauchen Gottes Geist, um uns aufzurichten, um uns von all dem nicht nach unten ziehen zu lassen, sondern nach oben zu Jesus entgegen. Dafür brauchen wir diesen Geist. Wir brauchen diesen Geist der Kraft, wenn wir so leben, so dienen, lieben wollen, wie Petrus uns das sagt. Und beten wollen. Dafür brauchen wir diesen Geist. Und wisst ihr, was gut ist? Wir haben diesen Geist. Frohe Botschaft, wir haben diesen Geist. Gott hat ihn uns gegeben. Ja, wir haben diesen Geist empfangen. Ja, was können wir tun, ihr Lieben? Ich habe jetzt so mehr die gute Seite angesprochen. Was können wir tun, wenn wir spüren oder wenn wir den Eindruck haben, ich brauche mehr. Ich brauche mehr von dieser Kraft. Ich brauche mehr von Jesus. Dann brauchen wir eine Begegnung mit Jesus, so wie diese Frau. Wenn uns der Blick auf Jesus abhanden gekommen ist, dann brauchen wir eine neue Begegnung mit Jesus. Aufrichten, Kopf hoch. Matthäus 11 sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig seid, die ihr beladen seid, die ihr den Hintern nicht hochkriegt. Entschuldigung, ich will euch stärken, ich will euch aufrichten, ich will euch ermutigen. Und es ist so wichtig, dass wir das auch wollen. Jesus will nämlich. Er sagt, ich will, ja. Und wir sollen das auch wollen. Es ist so wichtig, dass wir das auch von Herzen wollen. Jesus sagt mal, wen da dürstet, der komme zu mir. Und ich wünsche uns allen diesen Durst, diese tiefe Sehnsucht nach Begegnung mit Jesus, nach Gemeinschaft mit Jesus. Und wenn du das willst, dann komm zu Jesus und dann sag ihm, Herr, so und so sieht es bei mir aus. Ja? Ich möchte mehr von dir. Ich will mich nicht mehr von diesen negativen Dingen beeinflussen lassen. Vergib mir, Herr, und vergib mir auch, dass ich den Blick auf dich verloren habe. Das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube, dass du diesen Geist Gottes empfangen hast, dass er in dir lebt, dass Gott durch seinen Geist in dir Wohnung gemacht hat. Glaubt ihr das auch? Ja, super. Bin ich nicht der Einzige. Danke. Und das Dritte ist einfach Gott danken. Jeden Tag danken dafür. Also ich habe mir es zur Gewohnheit gemacht, jeden zweiten Morgen Gott dafür zu danken, dass ich den Heiligen Geist empfangen habe. Das ist so wichtig. Ich brauche das immer wieder zu wissen, Gott wohnt in mir durch seinen Geist. Mehr brauchen wir nicht zu tun. Das ist alles. Es gibt keine besonderen Techniken oder Methoden. Das ist immer wieder der Weg. Umdenken, umkehren, glauben und danken. Im Glauben in Empfang nehmen. Ja? Bewusstes Danken ist der Zugriff des Glaubens. Das haben unsere Geschwister schon vor 100 Jahren gesagt. Das heißt, wenn wir Gott für etwas danken, dann nehmen wir es eben auch in Empfang. Dann nehme ich es an. Und wenn wir anfangen zu danken, dann verändert sich was in unseren Herzen. Dann schenkt uns der Heilige Geist einen neuen Blick für Jesus. Ihr Lieben, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann richtet euch auf, dann schaut nach oben, Kopf hoch, lasst euch nicht entmutigen. Wir haben überhaupt keinen Grund, mutlos zu sein. Im Gegenteil, wie gesagt, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen schwieriger wird. Wir dürfen uns freuen, weil wir wissen, das Beste für uns kommt noch. Und wenn wir so leben, aufgerichtet, im Blick auf Jesus, auf sein Kommen, dann werden wir nicht nur getröstet und mutig unseren Weg gehen, sondern dann werden auch andere Menschen den Weg zu Jesus finden. Und das wollen wir doch. Alle, das wollen wir. Ist das ein guter Weg? Lasst uns Ja sagen zu Gottes Plan, seinen Weg mitgehen. Gott möchte uns helfen. Er möchte, dass wir, wenn es nötig ist, auch wieder in die Spur kommen oder in der Spur bleiben. Und noch eins, eine Predigt ohne das wäre nur die halbe Predigt. Ja, das nötigt uns auch immer wieder eine Entscheidung ab. Neu eine Entscheidung ab. Immer wieder Ja zu sagen zu Gott, zu seinen Wegen, zu dem, was Gott für uns hat. Gottes Wort ist immer beides. Einerseits Zuspruch, aber andererseits auch Anspruch. Und ich muss immer wieder selber auch neu zu Jesus kommen. Mein Versagen eingestehen. Und dann aber sage ich, und jetzt nach vorne. Kopf hoch, ja, weitermachen. Ja, Herr, ich will dich und ich will auf dich schauen, Herr Jesus, auch wenn so viele andere Dinge meinen Blick einfangen wollen. Ich will dich erwarten, Jesus. Ich will auf deine Kraft vertrauen, auf deinen Geist in mir. Du bringst mich und du bringst uns alle ans Ziel. Zum Schluss, wenn wir so nach oben schauen, wenn wir so unseren Kopf heben, wo schauen wir dann hin? Oder besser, wen schauen wir dann an? Jesus, klar, wir schauen auf Jesus. Hebräer 12, Vers 2 ist auch dann die letzte Bibelstelle, das spreche ich euch. Ich glaube, fast die letzte. Das tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Wir schauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und was sehen wir, wenn wir Jesus anschauen? Ihr Lieben, wir haben es vorhin schon gesungen. Wir sehen das Lamm Gottes. Ja, wir sehen Jesus in seiner Sanftmütigkeit, in seiner Liebe, in seiner Reinheit, in seiner Demut, in seiner Liebe und Hingabe. Und wir haben auch vorhin gesungen von dem Sieger Jesus, ja, von dem Löwe aus dem Stamme Juda, Wir sehen ihn auch in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe. Wir sehen ihn in seiner Macht, in seiner Würde. Und die Folge ist, wir schauen nichts anderes mehr an als nur Jesus. Und das ist so gut für uns, ja, den Blick auf Jesus zu richten. Auf Jesus schauen, unsere Augen auf ihn gerichtet halten. Das ist so, so gut für uns. Wie? Die letzte Frage. Wie tun wir das? Du, die Antwort liegt darin, in der vor ihm liegenden Freude. Ja, wir haben gerade gelesen, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartet hat. Welche Freude erwartete Jesus? Dass er zu seinem Vater zurückgekommen ist, jawohl. Ich glaube auch, dass er die Erlösung vollbracht hat. Aber ich glaube, die tiefste, die allertiefste Freude von Jesus seid ihr. Er freut sich auf uns. Er freut sich darauf, dass wir mit ihm ganz zusammen sein dürfen. Dass wir ein Leib sind mit ihm. So wie wir es beim Abendmahl feiern, wie wir es beim Abendmahl darstellen. Ja, dies tut zu meinem Gedächtnis. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehen, sagt Jesus. Das waren seine Worte beim letzten Abendmahl, beim gemeinsamen Essen mit seinen Leuten. Ihr lieben Geschwister, ich wünsche euch und ich wünsche mir, oh, schnell, schnell die Mama. Ich wünsche euch und mir genau diese Sehnsucht nach Jesus und genau diese Liebe zu ihm, die er zu uns hat. Diese Liebe, die uns immer wieder neu aufrichtet, die uns ihn mit großer Freude und mit aufgerichtetem Kopf erwarten lässt. Und deswegen nochmal aufrichten, Kopf hoch zu Jesus. Amen.
Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de/spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.